Sitting Down has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash.
How on earth did he get that back?
Love all. Play.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Shuttle Talk. Mein Name ist Tobias Wadenka und wieder an meiner Seite aus dem weit entfernten Kasachstan Kai Schäfer, dessen Olympia-Quali sich jetzt absolut auf die Zielgerade neigt. Moment, ich probiere es nochmal. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Shuttle Talk. Mit voller Energie starte ich zumindest heute in die Folge. Kai hat mir gerade schon gestanden, er braucht heute mal wieder etwas Support und Unterstützung. Er ist im weit entfernten Kasachstan, sitzt da fest bei seinem Endspurt der Olympia-Quali. Und er hat jetzt vor der Aufnahme noch nicht zu viel verraten wollen, aber es scheint eine ziemliche Odyssee zurück zu sein von seinem vorletzten Turnier der Olympia-Quali. Und ja, auch mal wieder der perfekte Einstieg, Kai. Wo sitzt du denn gerade fest und wie ist es so in Kasachstan?
Ja, wie viele kasachische Städte kennst du denn, Tobi? Weil ich glaube, ich habe jetzt in den letzten Tagen, also zumindest auf der Hin- und auf der Rückreise, jetzt einige abgeklappert. Aber ich sitze tatsächlich in Almaty fest, falls dir da was sagt.
Das sagt mir leider nichts. Ich glaube, ich kenne nur Astana und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie die Heimatstadt von Borat heißt aus dem Film. Oh, an den musste ich jetzt wirklich häufig denken, als du erzählt hast, dass du in Kasachstan bist. vermutlich der berühmteste Kasache, der natürlich gar kein Kasache ist.
Ja, und an Bord denkt man ja immer an, wie nennt man das, sein spezielles Outfit?
Der Mankini?
Genau. Ja, über den würde ich mich sogar jetzt theoretisch auch freuen, weil das würde bedeuten, dass ich eine Ersatzunterhose dabei hätte, weil ich gerade nicht an mein Gepäck komme. Das heißt, ich bin hier 48 Stunden mit einer Unterhose, einem T-Shirt, ein paar Socken, natürlich meinen Batman-Schlägern, aber die brauche ich gerade nicht. Mit denen bin ich hier in meinem Hotelzimmer. Ich bin tatsächlich in Almaty gestrandet. Das ist sogar die größte Stadt, das ist sogar größer als Astana. In Kasachstan. Und übrigens, Kasachstan ist ja so riesig. Also ich habe mich gestern auf dem Weg eigentlich nach Hause gemacht, habe extra meinen ursprünglichen Flug umgebucht auf einen Tag früher, damit ich mich gut auf die EM vorbereiten kann. Und wir wissen ja alle, ich war sehr viel unterwegs die letzten Wochen. Das heißt, jeder Tag zu Hause ist vielleicht auch gerade relativ wertvoll. Und dann bin ich von Uralsk, wo das Turnier stattfindet, was irgendwie direkt an der russischen Grenze im Nordwesten Kasachstan ist, bin ich 3 Stunden gestern Nacht eigentlich erstmal nach Osten geflogen, also in die falsche Richtung, also nach Almaty, weil es nur von dort halt einen Flug nach Hause gibt, eigentlich. Und dann saß ich heute nach schon 8 Stunden Aufenthalt in Almaty, saß ich dann im Flugzeug und dann waren wir eigentlich auch schon wieder ready zum Losfliegen, aber dann gab es doch wieder technische Probleme, der Klassiker. Und wir sind zurück zum Gate gefahren oder zum Flughafen-Terminal und dann waren die Leute aber relativ nett, haben mir auch direkt irgendwie versucht, so schnell wie möglich zu helfen, weil es gibt nicht so viele Flüge nach Kasachstan oder von Kasachstan zurück. Und jetzt kann ich heute Nacht dann zurückfliegen. Das heißt, ich lande dann morgen Vormittag in Frankfurt und so viel erstmal zu meiner Rückreise.
Borat würde sagen, traveling in Kasachstan very easy. Not.
Ja, genau. Ich muss sagen, es war sehr interessante Erfahrung in Kasachstan. Ich hatte sehr, sehr witzige Gespräche mit Einheimischen. Es ist ja nicht in der größten Stadt das Turnier gewesen. Das heißt, da war nicht so viel los, auch so essensmäßig und so weiter. Aber es war sehr viel los eigentlich in der Halle, die sehr klein war, wo gerade mal so 4 Felder reinpassen und sonst nichts. Also es gab auch keinen Bereich, wo man sich irgendwie aufwärmen konnte. Aber es gab so eine kleine Empore, wo dann halt die Zuschauer saßen, wo auch es immer voll war. Und dann saß ich da vor meinem Spiel Und dann hat, das war eigentlich mein Lieblingsgespräch, da hat mich irgendjemand erstmal natürlich auf Russisch oder Kasachisch, ich kann leider den Unterschied nicht bestimmen, angesprochen. Und dann habe ich dem Stein gesagt, sorry, Englisch, Englisch. Und der Mann konnte dann leider kein Englisch, hat dann aber gefragt, Germani? Und das habe ich dann verstanden, habe ich gesagt, yes. Und dann hat er doch gesagt, Berlin, Munich. Und ich so, yes, yes, but no Berlin, Berlin, no Munich. Und dann hat er 3 Minuten auf seinem Handy rumgetippt. Ich dachte so, was kommt jetzt? Hat er Google Translate angemacht und da stand die Frage einfach, how much money do you have? Und ich musste so hart anfangen zu lachen, weil, also das wäre jetzt nicht die erste Frage, die ich jemandem stellen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel erfahre, dass mir gegenüber ein Kasache in Deutschland gerade sitzt. Ja, wusste ich auch nicht genau, was ich antworten soll. Habe ich nur gesagt, no money. Das war's.
Ich glaube, vielleicht wollte er einfach nur abwägen, ob das jetzt das Risiko wert ist, dich hier zu verschleppen oder nicht.
Wobei man sagen muss, also die Geschichte war lustig, aber sonst sind da auch relativ dafür, dass es halt ein total kleines Turnier ist, waren sehr, sehr viel Sicherheitsvorkehrungen durch den, weil auch hier irgendwie die Angst ein bisschen ist, seitdem dieser Anschlag in Russland war. Also es waren auch immer mindestens 10 Polizisten in der Halle. Aber ich habe mich sehr sicher gefühlt und das war jetzt in Ordnung. Aber man durfte dann auch nicht irgendwie außerhalb der Spielzeiten irgendwie in die Halle oder so. Also gab es dann auch kein Training mehr in der Haupthalle während dem Turnier. Aber sonst wurde ich sehr oft auf jeden Fall in den letzten 5 Tagen, ich sehe anscheinend sehr russisch aus, ich werde immer auf Russisch angesprochen und dann sage ich immer, no, sorry, Englisch, und dann alle immer, oh, I thought you were Russian. Aber sonst die Leute hier sehr nett, wirken aber sehr nett, und ja, bis auf das Essen kann ich mich eigentlich, und jetzt die Rückreise, kann ich mich über das Turnier erstmal nicht beklagen.
Kai Schäferowski.
Schäferowa.
Ja, wobei, Schäferow wäre die männliche Form.
Wobei ich auch sagen muss, die Schiedsrichterin in der ersten Runde, die ich hatte, kam mir so vor, als wäre das erste Spiel, was sie geschiezt hat. Weil, kennst du diesen Klassiker, ich weiß nicht, ob du die Situation auch schon mal hast, alles, aber ich hatte die, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal in meiner Karriere davor, wir haben uns eingespielt, mein australischer Gegner und ich, und dann haben wir schon uns relativ lang eingespielt, und normal kommt dann der Satz, Players get ready, oder irgend sowas, also dass man halt sozusagen mit dem Einspielen aufhören soll, dann geht man kurz zur Tasche, macht sich noch kurz irgendwie ready und dann geht's los mit dem Spiel und dann kommt die Ansage on my left, Nathan Tank from Australia, on my right, Kai Schäfer from Germany, Kai Schäfer to serve, love all play. Wir spielen uns alle so ein, auf einmal kommt Kai Schäfer to serve, love all play. Und mein Gegner und ich schauen uns so an, also war da mitten im Einspielen, wie so, oh, ich glaube es geht los.
Fliegender Start.
Genau, fliegender Start. Und als der Ball gegen die Decke, die Halle war relativ flach, als der Ball gegen die Decke geflogen ist, war sie ein bisschen auch überfordert und wusste nicht ganz, wie sie das handeln soll. Aber da muss ich sagen, sehr fair von meinem australischen Gegner, weil ich glaube, sie hätte ihm den Punkt gegeben, weil ich habe halt aufgehört zu spielen, weil der Ball halt offensichtlich an der Decke war. Dann haben wir versucht, auf Englisch zu erklären, dass das ja eigentlich ein Regelverstoß ist, und irgendwann hat sie es dann auch eingesehen. Aber das war so, glaube ich, jetzt.
Ja, hier die vollkommen richtigen Reaktionen haben wir ja, glaube ich, hier beide schon im Podcast thematisiert, wobei bei Decke weiß ich nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, noch aus meinen Anfängen im Erwachsenenbereich waren wir häufiger in der Regionalliga in Sachsen unterwegs, und die sächsischen Schiedsrichter haben ganz häufig auch ganz eigene Ansagen und eigene Sachen, die sie bei verschiedenen Situationen sagen. Und ein Schiedsrichter hatte immer, wenn der Ball an der Decke war, hat immer extrem schnell gesagt, denke Fehlerpunkt. Und hat immer mit der Hand dann bei Fehler auf die Partei, die den Fehler gemacht hat, und bei Punkt, die den Punkt gemacht hat. Aber Ultraschall, denke Fehlerpunkt. Das heißt, den Spruch hat sie wahrscheinlich noch nicht drauf gehabt. Und ja, um das Einspiel zu beenden, aufmerksame Hörer und Hörerinnen unseres Podcasts wissen, da sagt man natürlich, reicht. Oder die offizielle englische Ansage bei Schiedsrichtern ist ein enough.
Ja, das wäre gut. Ah, ja, dann würde ich dir gerne eine Frage stellen, Tobi. Wie komisch würde es dir vorkommen, wenn, sagen wir mal, einer deiner Hauptkonkurrenten um die Olympia-Qualifikation unter anderem ein Kasache ist, der auch echt gut spielt, und der, den du die letzten 6 Wochen auf deiner Reise auch bei jedem Turnier gesehen hast, mit seinem Coach, immer derselbe Coach, sein kasachischer Nationalcoach, und dieser kasachische Nationalcoach ist dann beim eigentlich sozusagen vorletzten Turnier, was für Olympia zählt, ist dann einfach Referee.
Beim Heimturnier dann nicht mehr für den Spieler sozusagen auch ansprechbar, oder wie?
Genau, ist nicht für den Spieler, aber hat natürlich, also kann gefühlt alles machen, kann halt die Spiele ansetzen, wie er will, kann natürlich auch entscheiden, welche Schiedsrichter da sitzen und welche Linienrichter. Also Fabi Roth und ich, der ja auch da war, haben uns da ein bisschen auch so einen Spaß gemacht, weil, also wir waren beide der Meinung, also wir wollen denen jetzt nichts unterstellen, aber das ist jetzt vielleicht, wie nennt man das, heutzutage bei Unternehmen, hier diese Policies, ist es vielleicht nicht, wäre es vielleicht nicht so, also da wäre, glaube ich, ein paar Interessenskonflikte könnten da vielleicht auftauchen. Und ich muss sagen, aber während dem Turnier war ich eigentlich voll, also überrascht. Er hat sich relativ, es ist nichts auffällig, es ist passiert, sagen wir mal so, bis zum zweitrunden Match von besagten Kasachen, das relativ knapp war, dann der Kasache im dritten Satz, glaube ich, 18-11 geführt hat und dann den Punkt zum 19-11 macht. Und das war ein guter Punkt. Und die Stimmung in der Halle war auch gut, weil es waren relativ viele Zuschauer da. Und auf einmal fängt der Referee an, auch zu klatschen. Und sich sehr zu freuen, weil es ist das, kleiner Hintergrund, man muss sagen, es ist die erste Mal die Chance, dass sich jemand aus Kasachstan für Olympia qualifizieren kann. Und die Chancen stehen auch wirklich sehr, sehr gut, vor allem mit dem Sieg dann in der zweiten Runde. Aber ja, das war auch für mich ein Highlight, dass ja, da auf einmal der Referee anfängt zu klatschen über einen Punktgewinn eines Spielers. Und dann, das Witzigste war, ich habe mich dann mit ein, zwei Spielern darüber unterhalten, eine Spielerin hat dann halt gesagt, ja, hat mir halt erklärt, wie wichtig das ist für Kasachstan, habe ich auch alles verstanden. Ich meine halt nur, ist trotzdem komisch, und ich kann verstehen, dass in Kasachstan jetzt nicht so viele Referees gibt und dass man da halt wahrscheinlich auch nicht so viele Leute gibt, die irgendwie auch Ahnung von Badminton haben, und dass es dann irgendwie da Überschneidungen geben kann, okay, das ist natürlich irgendwie vielleicht logisch. Aber sie meinte dann so, ja, stell dir das doch vor, in Deutschland, wenn du dann spielst, da klatschen doch bestimmt die Referees auch für dich manchmal. Und da habe ich mir überlegt, also das ist, glaube ich, das Entfernteste, was ein deutscher Referee, also es würde so ungefähr null zur deutschen Mentalität passen, dass jetzt hier in Saarbrücken ja, der deutsche Referee oder Local Deputy oder wie es dann heißt, dann auf einmal für mich klatscht, wenn ich da einen Punkt gegen Axelsen mache. Also da habe ich gesagt, da hat sie, glaube ich, einen falschen Eindruck von unserem Land.
Ja, da hat sie ein völlig falsches Bild von Deutschland. Das heieiei.
Ja.
Sowas wird bei uns wirklich nicht passieren können.
Ja, aber ja, es war auf jeden Fall, das war auch spannend, und man denkt manchmal, man hat alles gesehen, aber irgendwie gibt es dann doch noch neue Sachen. Aber jetzt, glaube ich, habe ich wirklich alles erzählt, was zu Kasachstan ist, außer über mein Spiel.
Ja. Ich wollte gerade sagen, es spricht schon mal sehr viel oder sagt schon sehr viel aus über die Erfahrung, die du gemacht hast, wenn es nach 15 Minuten Podcast-Folge du noch nicht dazu gekommen bist, über dein eigenes Spiel zu reden, Außer über deine Einspielerfahrungen aus Runde 1. Und ja, lass uns doch auch auf jeden Fall dazu kommen, weil ja doch auch das sehr, sehr wichtig und sehr, sehr entscheidend gerade alles ist.
Ja, was soll ich sagen? Ich habe Ich habe sehr knapp verloren, aber auch gegen einen guten Gegner und der hat auch am Ende verdient gewonnen. Also einer der unangenehmsten Gegner, gegen die ich so auch die letzten Jahre gespielt habe. Der Vietnamese, sehr, sehr groß, sehr, sehr gute Schläge am Netz, sehr, sehr gut und einen sehr, sehr guten Wadenka-Smash hat der Junge. Da ist wirklich, die kommen sehr auf die Linie und auch in den Endphasen von den jeweiligen Sätzen, ich glaube, ich habe zu 19, zu 18 verloren, hat er einfach auch zwei, drei gute, echt gute Ballwechsel gespielt. Bei mir ist im Moment immer so, ich spiele nicht mega schlecht, aber auch irgendwie nicht mega gut. Deswegen denke ich mir danach schon immer, ja, natürlich hätte es besser sein können und wenn du knapp verlierst, ist natürlich irgendwie eh immer was drin, dass das Spiel auch andersrum hätte verlaufen können. Andererseits, ja, was soll ich machen? Ich habe alles gegeben. Viel mehr kann ich da auch aktuell jetzt nicht zu sagen. Er hat natürlich für die Olympia-Quali nicht wirklich geholfen und es sieht schwierig aus aktuell, aber es ist ja noch nicht vorbei. Deswegen kann ich da auch ein endgültiges Fazit erst in 2 Wochen ziehen.
Ja, die letzte oder die endgültige Entscheidung ist ja jetzt dann nächste Woche in Saarbrücken. Ja. Und genau, für alle die letzte Folge nicht gehört haben, hört da nochmal rein, da erfahrt ihr alles über die Situation und auch die Ausgangslage jetzt, die erstmal vor allem im Herren-Einzel auch auf dich und Fabi Roth zukommt, die jetzt so die beiden sind, die um den hoffentlich einen Platz, den Deutschland am Ende dann bekommen könnte. Da wird da die Entscheidung fallen bei der Heim-EM. Können wir direkt überleiten, oder?
Yes, machen wir. Noch mehr.
Wobei eine Sache, bevor wir zu den unfassbar guten Neuigkeiten kommen, noch eine Sache, die mir jetzt vor allem auch in Kasachstan und auch bei vielen anderen Turnieren vorher nochmal wirklich bewusst geworden ist, was sich extrem geändert hat zu vor 4 oder vor allem auch 8 Jahren, als ich so zum ersten Mal richtig bewusst die Olympia-Quali wahrgenommen habe. Man kann sich einen Olympiaplatz nicht mehr kaufen. Was, wenn man der beste Spieler aus einem kleinen Land war mit sehr, sehr vielen finanziellen Mitteln, finde ich, muss man schon sagen, das war vor 8 und 12 Jahren noch drin, wenn man einfach die exotischen Turniere gespielt hat. Es gab eine Spielerin mal aus der Slowakei, die tatsächlich sich für Olympia qualifiziert hat, ohne ein einziges Spiel in diesem Jahr zu gewinnen. Und einfach durch die richtige Turnierauswahl, ja.
Wusste ich gar nicht, die Geschichte.
Ich glaube, das ist wirklich, wirklich, wirklich verrückt. Man kommt dann irgendwann auch oft auch direkt in die zweite, dritte Runde gekommen, weil viele Turniere da auch nicht voll besetzt waren. Und wenn man sich jetzt die Turniere anschaut, also wenn man sich vor allem anguckt in Kasachstan, wo die Anreise alles andere als einfach ist, wie diese Turniere besetzt sind und es gibt da eigentlich auch keine geschenkten ersten Runden mehr. Und damals war es wirklich häufig so bei solchen exotischen Dingen, dass, also ich würde jetzt mal sagen, Spieler mit deinem Level, wenn er da hingeflogen ist, sicher im Viertelfinale eher mehr auch hätte erreichen können. Ja. Und das hat sich schon wirklich drastisch geändert.
Es gab 120 indische Meldungen im Herren-Einzel bei diesem Turnier. in der ersten Liste habe ich gehört. Am Ende haben nicht so viele gespielt. Ja. Aber von Indien ist auch nicht so weit, muss man dazu sagen. Aber stimme ich dir absolut zu. Ich muss auch sagen, der Kollege aus Mexiko hatte eine Anreise von 56 Stunden, um hierher zu kommen mit seinen ganzen Layover-Zeiten. Es ist so Wahnsinn.
Das war ja bei dir, die 24 Stunden waren ja ein Katzensprung dann.
Genau, es ist eigentlich so Wahnsinn, wenn man sich das alles überlegt, was da Menschen auf sich nehmen, um dann irgendwo dann halt Badminton zu spielen. Aber ich stimme dir absolut zu. Allein dadurch, dass halt viele Länder einfach jetzt mit einer viel größeren Masse an guten Spielern auf dem internationalen Turnieren unterwegs sind, ist es schwer, wobei, ja, es hat natürlich immer noch Vorteile, wenn du, sagen wir mal, wirklich nur in Südamerika und Afrika spielst, dann hast du natürlich schon kann das irgendwie reichen. Aber es ist wirklich, ich würde sagen, wenn ich mir jetzt so die Olympialiste anschaue, würde ich sagen, da sind ein oder zwei, wo ich sage, gegen die gewinne ich 80% der Spiele. Und das war vor 4 oder 8 Jahren, sozusagen, waren es deutlich mehr. Also von den Exoten. Auch die Exotenländer haben bessere Spiele auch, muss man auch nochmal sagen. Das Niveau ist einfach deutlich gestiegen in den letzten Jahren. Ja.
Gut, dann jetzt aber zur EM.
Ja.
Und zu den fantastischen Nachrichten. Ganz naht, um bei den Borat-Nut-Jokes zu bleiben. Das wird ziemlich schwierig mit einer Medaille dieses Jahr, nachdem wir vor ein paar Wochen noch sehr euphorisch auch über die EM gesprochen haben und auch ich große Hoffnungen hatte, dass das ein riesiges, dass es auch mit sehr, sehr guten Chancen in vielen Disziplinen jetzt in Saarbrücken starten wird in ein paar Tagen, haben sich die Aussichten doch dramatisch verschlechtert durch zwei Absagen. Erstmal Marc Lambsfuß, der vor 2, 3 Tagen verkündet hat, dass er nicht an den Start gehen kann, wegen seinem Knie, was natürlich dann zwei Disziplinen gleich betrifft, sowohl das Doppel mit Marvin als auch das Mixed mit Isabel. Und jetzt heute auch noch die Nachricht, du wusstest wahrscheinlich schon mehr, aber ich auch super überrascht war, dass Yvonne Lee leider auch verletzt ist und ihren Start absagen muss. Und damit auch ja im Dameneinzel keine wirkliche Medaillenchance mehr da ist. Das tut wirklich sehr, sehr weh, vor allem jetzt im Zusammenhang mit dieser Heim-EM, bei der man natürlich als deutscher Badmintonverband umso lieber noch vorne mit dabei sein würde oder möglichst lange im Turnier mit dabei sein würde.
Ja, auf jeden Fall. Auch so, ich will es auch gar nicht so, also klar, Medaillenchancen sind jetzt, ja, wirklich, muss man ehrlicherweise sagen, viel, viel geringer als vorher. Es kann natürlich immer noch alles passieren, aber auch so für die Atmosphäre beim Turnier ist es halt schade, weil ich glaube halt, diese Achtelfinale, Viertelfinale-Matches, wo unser Herrendoppel oder Mixed ja mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sowieso dann gespielt hätte und dieses Konzept auch, was jetzt dieses Jahr das erste Mal gemacht wird, dass da so abends nur auf einem Feld gespielt wird, ich glaube, das kann immer noch mega werden, weil es gibt ja auch noch ein paar Deutsche, die spielen können. Das hätte, glaube ich, also unfassbar cool werden können. Ich habe auch schon Nachrichten bekommen, seitdem irgendwie auch raus ist, dass mein Spiel am Mittwochabend dieses auch so zu diesen Matches of the Day gehört, auf diesem Center Court, habe ich auch schon Nachrichten von mehreren Leuten bekommen, die sich halt freuen, dass sie und die extra kommen und die sich auch auf die Atmosphäre freuen. Ich hoffe, dass die Leute trotzdem kommen, dass alle anderen deutschen Spieler, die immer noch halt drin sind oder halt spielen, dass ihr die genauso unterstützt oder die genauso unterstützt werden, weil ich hoffe, dass wir das Beste aus dem Event noch machen, weil ja, es ist über 40 Jahre, nach über 40 Jahren die erste EM und super, super unglücklich, dass jetzt, sagen wir mal, eigentlich unsere drei stärksten Disziplinen nicht am Start sind oder mit unseren Top-Leuten zumindest nicht am Start sind. Wahnsinn.
Ja, musst du die Kohlen jetzt aus dem Feuer holen, ne? Das wäre doch was mit erstmal einem Auftakt-Sieg gegen Axelsen, dann am Ende zu EM-Gold und damit die Olympia-Quali klar machen, Kai.
Ja, klar.
Das ist doch jetzt schon nochmal Anreiz, nochmal ein bisschen zu trainieren die Tage, oder?
Ja, genau. Jetzt, wo ich weiß, dass auf mich ankommt, da gebe ich nochmal Vollgas. Gleich mache ich hier
streng dich doch jetzt nochmal ein bisschen an.
Ein kleines Workout in meinem 5 Quadratmeter Hotelzimmer. Ich hoffe nur, also Leute, kommt trotzdem nach Saarbrücken. Ich glaube, es wird trotzdem noch cool. Ich habe jetzt mit jetzt Marc oder Isabel oder Marvin noch nicht direkt gesprochen, war auch mit meinen eigenen Dingen beschäftigt. Ich kann mir nur vorstellen, es ist sehr, sehr, ja, so wie es der Marc die letzten Wochen auch immer gesagt hat und auch jetzt in seiner Mitteilung dann gesagt hat, vorstellen, dass es sehr, sehr weh tut. Vor allem dann nächste Woche, wenn das wirklich losgeht. und man dann vielleicht da in der Halle auch mal ist. Ich meine, Isabel spielt ja noch Damendoppel, aber da ist die Auslosung ja auch sehr, sehr schwer. Ja, ich glaube, das tut dann schon weh, wenn man das sieht. Marvin Seidel ist ja auch die in dem Sinne fast Heimatstadt,
wo er ja richtige Heim-EM. Ja, das sehr bitter, aber wie du schon sagst, es gibt ja trotzdem und also vielleicht ja die Chance dann auf eine große positive Überraschung. Ich glaube auch mit Jan Kollen und mit Bjarne Geis haben wir auch noch ein Herrendoppel, was auch Marc und Marvin ja bei den German Open zuletzt richtig herausgefordert haben, die auch echt gute Ergebnisse haben und zum Beispiel hier, die spielen erste Runde gegen die gesetzten Franzosen Labar und Corvée. Da halte ich durchaus auch schon mal eine Überraschung für möglich oder da glaube ich, haben die beiden auf jeden Fall eine Chance auch schon mal mit einem Knaller ins Turnier zu starten. Und ja, Isabel Linder haben aus meiner Sicht das beste Damendoppel im Viertelfinale erwischt, wenn alles nach Setzung geht. Die sind auf 5 und haben dann die Stoe Vars in ihrem Viertel. Das ist natürlich hart, aber auch da, ich glaube, ein Damendoppel im Endeffekt, wenn vieles zusammenkommt, auch alles möglich erstmal. Also das ist auch die Stoe Vars waren auch nicht alles überragend in den letzten Monaten. Und ja, da denke ich auch mal die Hoffnung, dass da vielleicht noch was möglich sein kann. Und natürlich, wie gesagt, du, jetzt kleines Workout noch bei dir im Zimmer. Und dann sollte das schon möglich sein. Der Axelsen hat dieses Jahr auch noch keinen. Du hast genauso viele Turniersiege wie Axelsen in diesem Jahr.
Vielleicht habe ich sogar mehr Spiele gewonnen sogar als er in diesem Jahr. Aber vielleicht auf einem anderen Niveau. Aber ja, wir müssen den Heimvorteil einfach noch mehr nutzen jetzt. Absolut. Und ja, es wird sehr, sehr viele coole Spiele geben. Auch so meinem Einzel, also Fabi und ich brauchen jede Unterstützung für Olympia. Matthias Kicklitz macht sein EM-Debüt und hat vielleicht auch ein cooles Spiel gegen so jemanden wie Marc Caillou, den er auch schon mal geschlagen hat. Also das sind alles so, da gibt's noch sehr, sehr coole Spiele, auch aus deutscher Sicht, wo auch jede Unterstützung wert ist. Vielleicht halt ein paar Tage früher. Also jetzt vielleicht nicht Samstag und Sonntag einpeilen, sondern wir brauchen euch dann schon spätestens Dienstag, Mittwoch.
Ja, und auch erste Runde, beziehungsweise also es gibt ja ein paar Vorrunden, aber dann auch erste Runde Alex Lanier gegen Christo Popov. Ja. Also das ist was ich wirklich sehr, sehr gerne live sehen würde, wo glaube ich auch viele schon entgegenfiebern. Ja. Da kann ich auch nur empfehlen, gleich mal von Beginn an dabei zu sein.
Und ist schon auch eine gewisse Drucksituation jetzt für Christo, nachdem sein Bruder jetzt in Spanien im Finale war. Ja. Kann, also wenn er das verliert, was ja, also was man Lanier ja irgendwie auch zutrauen muss, und sein Bruder dann sehr weit kommt bei der EM, kann sich das nochmal drehen. Was, glaube ich, auch niemand mehr gedacht hätte. Aber ja, das ist eine wahnsinns erste Runde. Oder halt ein erstes Spiel für beide. Also es gibt schon echt bei EM, ja, ich meine, Schäfer Axelsen ist auch ein Granatenspiel, aber da gibt es schon ein paar Erstrundenknaller. Auch in den anderen Disziplinen. Ja.
Aber dein Spiel, wann es genau ist, weißt du noch nicht, oder?
Doch, Mittwoch, 19 Uhr.
Du hast noch keine Zeit angesetzt. Doch, Mittwoch. 19 Uhr, okay. Muss ich mir das auf jeden Fall jetzt schon einplanen.
Der Zeitplan für die ersten 3 Tage, also Montag, Dienstag, Mittwoch, ist Stand heute. Wir nehmen ja Freitag auf. Ist alles schon raus. Finden Sie alles auf Tournament Software. Also das ist super transparent und informativ schon für die sozusagen Zuschauer gemacht. Die können sich da sehr, sehr drauf einstellen. Ich glaube, es gibt jeden Tag abends halt immer eine Abendsession ab 19 Uhr, wo 3 Spiele nur auf einem Feld stattfinden. Und da sind meistens wir Deutschen involviert. Marco und Isabel waren da zum Beispiel auch angesetzt. Ich muss jetzt mal, also da weiß ich jetzt nicht, wie das irgendwie, ob da nochmal irgendwas umgeplant wird. Aber ansonsten sind da entweder Deutsche oder ich glaube, die Popovs spielen auch mal da ein Doppel. Also ich glaube, man kann ja davon ausgehen, dass auch ein paar französische Fans wieder den Weg nach Saarbrücken finden. Deswegen. Und es wird nur auf 3 Felder gespielt.
Ich bin gerade. Ja. Ja, es ist umgeplant worden schon. Okay. Dienstagabend, also an Tag 2, ist dann das Damendoppel Linda und Isabel. Ja. Um 7 Uhr danach Daniel Hess, Patrick Schei gegen Popov Popov. Ja. Und im Anschluss noch das angesprochene Herrendoppel Geis Völker gegen Cor Velabar. Ja. Also da hat jemand ausgewählt mit Ahnung. Das ist wirklich ein sehr guter Abend. Auf den kann man sich, glaube ich, definitiv schon freuen.
Ja, und der Mittwochabend, der ist da auch super.
Genau, ja, aber da steht ja vieles noch nicht fest. Außer natürlich, genau, 7 Uhr, dieser Däne da gegen Kai Schäfer. Ja, mich hat noch eine sehr gute Frage erreicht, außer du hast noch was Wichtiges zur EM. Von ja, einem neuen Hörer von uns, beziehungsweise jemanden, der jetzt mit dem Podcast einsteigen will, ein junger Spieler namens Hussein, der mich dann angeschrieben hat und wirklich super Frage gestellt hat, womit fängt er denn an? Soll er jetzt am besten mit Folge 1 anfangen? Oder ist es besser, wenn er jetzt erstmal auch so die aktuellen Folgen auf jeden Fall mithört? Und dann habe ich ihm versprochen, dass wir jetzt in der aktuellen Folge darüber reden, über diese Frage, und ihm da so ein paar Empfehlungen und Guidelines geben, wie er und natürlich auch alle anderen, die vielleicht jetzt erst in den letzten Folgen frisch eingestiegen sind, wie man sich so durch unseren Podcast durcharbeiten kann, der ja schon wie viele Folgen haben wir jetzt? 100? 180?
Ja, fast 190, ja.
Ich habe fast 190 Folgen hat, ja.
Also die Leute müssen sich auch beeilen, langsam unseren Podcast zu entdecken, weil ich habe gehört, ab Folge 300, also mehr als 300 Folgen werden auf Spotify nicht angezeigt. Irgendwann. Dann müssen wir ein Archiv erstellen. Aber das Problem gehen wir dann an, wenn es soweit ist, Tobi. Bisschen Zeit haben wir da noch.
Ja, da haben wir noch ein bisschen was noch zu tun, ja. Ja, was würdest du sagen? Was wäre jetzt deine Empfehlung an ihn? Wie soll er da rangehen? An diesen Mount Everest an Podcast-Folgen?
Ja, ist ja schwer, weil ich unseren Podcast selber nicht höre, in dem Sinne. Aber ja, unsere erste Folge ist vielleicht nicht die beste, weil da gab es ein paar noch, sagen wir mal, waren wir sehr amateurhaft unterwegs bezüglich Ton. Aber ich würde trotzdem ihn eigentlich von Anfang an hören, weil sonst kriegst du ja gar nicht unsere super Running Gags und so mit. Dann hörst du irgendwann eine Folge und dann weißt du gar nicht, worüber wir sprechen vielleicht. Also ich denke, deswegen ist es beim Podcast, entweder man muss ihn wirklich von Anfang an hören nur sozusagen die aktuellen. Aber dann würde ich persönlich jetzt nicht irgendwie noch so ausgewählte Folgen. Also kann man natürlich auch machen. Da gibt es auch ein paar Lieblingsfolgen, die ich wahrscheinlich habe. Meistens sind es wahrscheinlich die Folgen, wo dann entweder die Folgen, wo wahrscheinlich ich auf einer, sagen wir mal, auf einer kuriosen Turnierreise war, oder wo wir eigentlich gar nicht über das Tagesaktuelle sprechen, sondern uns irgendwie über andere Dinge verquatscht haben. Aber das wären so meine Lieblingsfolgen oder die Folgen, wo ich sagen würde, die sollte man auf jeden Fall hören.
Ja, meine Empfehlung wäre jetzt auch gewesen, auch die erste Folge ist schwierig oder erstmal generell am Anfang. Ich glaube oder hoffe, dass man mittlerweile so einen qualitativen Unterschied hört, sowohl vom Ton als auch, wie wir hier durch die Folgen navigieren.
Das stimmt, ja.
aber ich glaube, ich würde trotzdem empfehlen, die ersten drei Folgen mal anzuhören, sofern man um uns, wo wir uns ja auch so ein bisschen vorgestellt haben und unseren Batman-Background erklärt haben, vielleicht schon da auch ein paar, ich weiß nicht, ob wir da schon die Running Gags ins Rollen gebracht haben, aber falls nicht, kannst du ja gleich nochmal erzählen, was dein Lieblingsturnier ist, das ist mir schon wieder total entfallen. Und dann einfach mal nach dem Titel gehen auch, beziehungsweise was ich wirklich noch wärmstens empfehlen kann, ist die Folge 6, die auf Spielfeld 3 noch 16 Sekunden heißt. Mhm. Da haben wir ja letztens auch drüber gesprochen. Da habe ich noch sehr gute Erinnerungen dran. Ansonsten sind es natürlich auch einige Gästefolgen.
Oh ja.
Die kann man immer mal wieder einschauen. Die sind relativ zeitlos. Also da, die oft reden wir natürlich auch ein bisschen über das aktuelle Geschehen, aber ich glaube, man kann jetzt immer noch genauso gut jederzeit die Folge mit Peter Garde, mit Marvin Seidel, mit Marc Zwiebler und so weiter anhören. Und ich glaube, es ist ganz gut, jetzt dann aber auch immer aktuell zu bleiben. Also immer die aktuelle Folge der Woche. Und wenn mal Zeit ist, kann man ja von hinten ein bisschen aufholen. Das wäre so mein Tipp. an unsere neuen Hörer, Hörerinnen und vor allem an Hussein nochmal schönen Gruß an der Stelle.
Ja, also.
Und ich soll ihm auch unbekannterweise einen schönen Gruß dir ausrichten können.
Okay, vielen Dank. Ich würde sagen, Folge 5, 6, 7 und 8, die waren, glaube ich, ziemlich gut. Da hatten wir noch einiges an Material.
Da musstest du noch nicht nach Kasachstan fliegen, damit wir irgendwie Gesprächsstoff haben.
Genau. Ja, also wenn ich die Titel von den ersten Folgen nochmal hier gerade durchgehe, sind sehr, sehr gut. Auch natürlich, das war natürlich nicht so vielleicht optimal für den Podcast, aber Folge 15, wo wir als Künstler aktiv waren und jeweils einen Batman-Spieler gezeichnet haben, war natürlich auch, also hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, da sind ein paar gute, aber ich glaube, ich wüsste auch, welche Folge auf keinen Fall oder sagen wir mal am ehesten nicht, aber das sage ich jetzt hier nicht, weil will hier niemand.
Oh, das kannst du mir dann nach der Aufnahme sagen.
Ja, gerne.
Oder? Ja. Ja. Gut, ja, ich hoffe, das hilft. Ich habe gerade auch beim Durchgehen, auch von den ersten Folgen, die Namen verraten ja immer so ein bisschen, also da kriegt man gleich Flashbacks. Das kommt mir noch gar nicht so lang vor. Ja. Aber das ist jetzt ja schon fast 5 Jahre her.
Fast 4 Jahre. Nee, 4 Jahre, oder?
4 Jahre. Ja. Wow. Verrückt, wie die Zeit vergeht. Ja, haben wir das auch geklärt, diese kleine Service-Dienstleistung. Ich hatte noch ein Thema mir aufgeschrieben, und zwar gab es ja in letzter Zeit wieder viele strittige Schiri-Entscheidungen, auch wieder bei den Swiss Open im Finale war ja wieder eine Szene, die häufig wiederholt wurde bei Matchball, Thema, ja, über das Netz gelangt, nicht über das Netz gelangt und so weiter. Und da die Frage an dich, siehst du das in der Zukunft oder wie würdest du das finden, wenn einfach der Schiedsrichter komplett KI gesteuert wäre, also wenn einfach alles mit Sensoren ausgestattet ist und da sitzt gar kein Mensch mehr oben, sondern da kommt eine Anzeige und da steht dann da mit 100%iger Korrektheit Fehler, kein Fehler, innen, aus.
Das ist ja immer so dieses, will man sozusagen sportromantisch sein oder will man sich weiterentwickeln? Auf den ersten Blick hört sich das ein bisschen komisch an, muss ich erstmal sagen. Wenn da kein Mensch mehr ist, weil da ist ja auch die klassische Aussage so, ja, sind auch diese Menschen, da passieren halt Fehler und das sind genau die Geschichten, worüber dann man halt sich irgendwie auch diskutieren kann und so und aufregen kann und eine KI ist ein bisschen vielleicht langweiliger. Vielleicht kann die aber auch ab und zu mal einen Fehler einstreuen, ich weiß nicht. Aber an sich für das Spiel würde es natürlich deutlich fairer machen, wenn du jemanden hast, der dir 100% sozusagen regelkorrekt immer den sozusagen eine Entscheidung geben kann. Das wäre natürlich in dem Sinne sehr, sehr, sehr fair. und natürlich deutlich fairer als jetzt. Manchmal natürlich haben Schiedsrichterentscheidungen oder irgendwelche anderen Entscheidungen natürlich Auswirkungen auf den Spielverlauf oder auf das dann am Ende auch aufs Ergebnis. Und das wäre bei der KI, die sich zu 100% sicher ist, wäre das ja irgendwie nicht so. Was denkst du denn?
Ja, mein erster Gedanke war erstmal so, das ist ja total kacke. Also genau wie du beschreibst, auch so dieses vielleicht ein bisschen romantische von, da muss einfach auch ein Schiedsrichter oben sitzen und genau die Fehler sind ja das, worüber man spricht. Ich weiß noch, beim Fußball war es ja damals auch mit, auch so in der Diskussion mit dem Videoschiedsrichter, wo es ja aber natürlich, also ich bin nicht mehr so tief im Fußball drin, aber gefühlt höre ich trotzdem noch sehr oft, wie dann genau auch diese Situation diskutiert wurden.
Aber da fehlt ja immer noch,
ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt gerade
Menschen die Entscheidung
sind. Ja, das ist richtig. Aber es gibt ja schon, also es kann ja zum Beispiel jetzt zweifelsfrei festgestellt werden, ob ein Ball hinter der Linie war oder nicht. Also so, es gibt, wenn jetzt keine gültigen Tore nicht gewertet oder umgekehrt. Und selbst das, wo glaube ich auch viele gesagt haben, so, ja, ist es nicht eigentlich auch irgendwo interessant, dass das halt noch so, dass das auch mal sein kann. Ich glaube, Stand jetzt, weiß nicht, ob das jemand noch sagt oder denkt und ach man, Mensch, wäre doch mal jetzt hier irgendwie ein Tor gültig gewesen, was nicht hinter der Linie war. Also der Vergleich ist auch ein bisschen schwierig zum Fußball.
Aber beim Tennis gibt es ja schon Turniere, wo es keine Linienrichter gibt. Und das wäre jetzt auch so, also Linienrichter, sorry Leute, ich weiß, das sind super nette Menschen und die gehören auch irgendwie auch immer bei so Turnieren, also so dieser Badminton-Community dazu, aber ich glaube, auf die kann man in Zukunft dann verzichten. Im Tennis geht es ja auch schon, dann hast du halt immer sozusagen Hawkeye da, was die Entscheidung trifft, aber ich glaube halt so, was ich mir jetzt auch gerade eingefallen ist, für die so das Zwischenmenschliche, also ich und mein Gegner haben ja auch irgendwie kommunizieren oder keine Ahnung, ich könnte mir ja dann auch ja, wenn ich mir länger Zeit nehme oder wenn es halt irgendwie rutschig ist, es gibt ja so die ganzen, sagen wir mal, Feinheiten so zwischen den Ballwechseln auch. Ich glaube, da ist schon irgendwie, da ist dann auch okay, glaube ich, wenn dann noch jemand sitzt und das so ein bisschen menschlich entscheidet. Ich glaube, klar, die KI kann es dann wahrscheinlich in ein paar Jahren auch alles sagen, so, hey, du hast gerade 28,7 Sekunden und dein Puls ist gerade aber schon bei 130, du kannst schon weiterspielen, so ungefähr. Das wird wahrscheinlich alles funktionieren, dass man das so auch steuern könnte, aber ich glaube, wenn das dann so weit wäre, das wäre dann, glaube ich, doch ein bisschen zu weit. Und ich glaube, es kann immer jemand oben sitzen, aber der muss dann keine Linienentscheidung mehr treffen oder keine, ob der Ball jetzt überm Netz geschlagen wurde oder hinterm Netz. Ich glaube, da kann man auch die Person dann auch ein bisschen schützen und die Sportlerinnen und Sportler natürlich irgendwie auch.
Ja, ich glaube auch, dass, also wie du schon sagst, auch die Linienrichter, das macht auch für viele Turniere, glaube ich, die Durchführung auch erstmal viel einfacher. Weil man muss sich ja auch mal vorstellen, wie viele Freiwillige, also bei, ich glaube, bei den Top-Turnieren jetzt sind die ja auch bezahlt teilweise, die Linienrichter, oder? Boah. Oder sind das alles Freiwillige?
Keine Ahnung.
Weil ich glaube teilweise bei
den Top-Turnieren, also teilweise so All England.
Ja, also ich glaube jetzt bei einem All England, das sind das alles ausgebildete Schiedsrichter, die Linienrichter sind. Ja. Bei den Kategorien darunter sind es sehr, sehr viele, also die auch geschult sind natürlich erstmal als Linienrichter, aber auch, glaube ich, viele, die das einfach freiwillig oder auf Volunteer-Basis machen. Also ich bei den German Open auf jeden Fall ziemlich sicher. Gerne da auch uns korrigieren oder mal kurz schreiben, wer da tiefer drin ist oder Bescheid weiß. Aber das macht es natürlich extrem aufwendig, wenn man 4, 5 Felder gleichzeitig Spiele laufen hat, wo bei jedem Feld keine Ahnung, wie viele Linienrichter gleichzeitig sitzen müssen. Und dann braucht man ja mindestens doppelt so viele Leute, weil man ja auch mal eine Pause zwischendrin braucht. Man kann ja nicht die ganze Zeit am Feld sitzen. Und ich glaube, es ist auch wirklich nicht die allercoolste Aufgabe, nur eine Linie zu überprüfen, wo es wahrscheinlich auch nicht so einfach ist, da Leute für zu begeistern und zu finden. Also ja, da glaube ich auch. Und auch natürlich diese ganzen Entscheidungen am Netz, die immer häufiger jetzt irgendwie gerade in spielentscheidenden Situationen auch so das Zünglein an der Waage sind. Da könnte man auch zumindest so einen Video-Referee einführen, der da nochmal in Slow-Mo das überprüft.
Ja, also ich denke, in vielen Sportarten klappt das sehr, sehr gut mit dem mit irgendwie Video-Assistant-Referee oder wie es auch immer heißt. Deswegen Fußball ist, glaube ich, da ist die Aufregung meistens am größten, aber da sind natürlich auch immer so faul und nicht faul oder Hand und nicht Hand ist auch immer mit am schwammigsten, so von den, weil du da sehr viel interpretieren kannst. Beim Badminton gibt es eigentlich nicht so viel zu interpretieren. So, also da gibt es schon deutlich klare und einfache Regeln. Ja.
Gut, hast du noch Themen?
Nee, aber
du warst mit dir und der Infrastruktur in Kasachstan wahrscheinlich genug beschäftigt die letzten Tage.
Ist das korrekt? Und aber du wolltest, glaube ich, noch was über German Open berichten, nicht German Open, German Junior berichten, Tobi. Darüber haben wir nämlich gar nicht gesprochen. Das war es ja auch, neben dieser europäischen Erwachsenenturnier läuft ja auch immer parallel Dutch Junior und German Junior. Eigentlich die zwei, ja, ich glaube, es ist immer noch so. Also ich Ich fand es damals auf jeden Fall die zwei coolsten und bestbesetzten Jugendturniere der Welt, bis auf jetzt eine Jugend-WM. Und du warst ja vor Ort, zumindest bei German Junior, soweit ich weiß. Was gibt's Neues, Tobi? Sind wir Deutschen, kommen wir der Weltspitze näher? Hast du gute Neuigkeiten für uns?
Ja, ich glaube, da kann ich nicht gleich direkt so viel verraten. Erstmal nein. Aber auch, ich glaube, man kann so viel sagen, dass generell alle Europäer da wirklich mit vereinzelten Ausnahmen extrem weit weg sind, aber auch die einzelnen Ausnahmen immer noch ein gutes Stück entfernt sind von den Top-Asiaten. Also das muss man wirklich sagen, es ist extrem krass, mit welcher, also auch in welcher Breite da die Nation Top-Spieler haben im U19-Bereich. Und da waren bei German Junior das, und deshalb, ich habe damals dieses Turnier auch geliebt, weil also zum einen ist es natürlich schon auch frustrierend erstmal zu sehen, oder es kann einen auch sehr einschüchtern, das erstmal zu sehen. Mir hat es immer extrem viel Motivation und Energie gegeben, zu sehen, wie gut man eigentlich sein kann, obwohl man noch 17, 18, teilweise es war eine, ich glaube, 14-jährige Inderin dabei, die Viertelfinale, Halbfinale war. Das war eine der unfassbarsten Stories da, aber ja, was man schon wirklich in Sachen Badminton-Skills und vor allem auch Physis, Athletik drauf haben kann als Jugendspieler, weil da sind die besten Chinesen, die besten Koreaner, die besten Japaner, also alle Top-Nationen sind in der Regel bei German Junior mit ihrem Jugendnationalteam vertreten. Und so war es auch dann immer ja die letzten Jahre, wenn man bei German Junior so sich die Sieger angeguckt hat, hat man häufig genau die Namen dann kurz darauf auch bei den World Tour Events gesehen. Und nochmal ein paar Jahre später dann auch ganz viele Weltmeister, Olympiasieger, die ja auch mal jetzt lange Zeit in Berlin eben gewesen waren. Und ganz witzig, das war jetzt die letzte Ausgabe, die in Berlin stattgefunden hat.
Schade.
Der Ausrichter wird es nicht mehr durchführen. Auch da habe ich ein bisschen rausgehört, extremer Aufwand auch für so ein Turnier. Man braucht wirklich viele Volunteers, sehr, sehr viele Dinge, die man am Anfang gar nicht auf dem Schirm hat, was man so alles machen, organisieren, stemmen muss. Und auch vor allem, auch da ist mittlerweile schon ein hoher Anspruch an Security-Personal und Einlasskontrollen und Leuten, externen Leuten, die man dann da bezahlen muss, was es auch erstmal auch viel schwieriger macht, da so ein Turnier auszurichten. Aber wo war ich stehen? Genau, und das war jetzt das letzte Mal in Berlin. Und tatsächlich, mein letztes Mal, dass ich bei German Junior dabei war, war das erste Mal, dass es in Berlin stattgefunden hat. Und das war noch, als ich in meinem letzten Jahr U19 da selber mitgespielt habe.
Wirklich? Seitdem warst du da gar nicht mehr da?
Ich hab nur die erste und die letzte Ausgabe in Berlin jetzt miterlebt. Und zwar einmal auf dem Feld und einmal hinterm Feld jetzt.
Oh, wow. Ja, krass. Ja, also German Junior war ein super geiles Turnier. Kann mich noch erinnern. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Mal gespielt, aber war immer die Halle cool. Ja. Aber ja, du hast da ja auch 10, 12 Felder. Ich weiß gar nicht, wie viel. Also so aus der Erinnerung heraus waren es damals gefühlt.
Ja, ich glaube, es wurde auf 9 Feldern gespielt. Ja. Riesige Halle, also auch mega hoch, mega, mega weit. Also man spielt ja auch nicht, die sind ja so 3x3 gelegt, dass man da auch teilweise extrem weit in die Halle reinguckt. Also ich fand es immer zum Spielen sehr, sehr schwierig da, oder diesem ein Jahr, als ich dort war, das war echt schwierig, aber erstmal dort vor Ort auch super cooles Turnier gewesen, auch wen man da alles sieht. Also vor allem dann auch bei den Chinesen, wenn man auf die Coaching-Spiele von den Chinesen guckt, da sieht man schon einiges an, glaube ich, WM- und Olympiamedaillen.
Ja.
Das sind sehr viele bekannte Gesichter. Dann bei Indien war Ivan Sosonov auf einem Coaching-Stuhl gesessen, der dort jetzt in einer Akademie arbeitet. Peter Garde war mit dabei, hatte einige Spieler dort auch mit betreut und sich das Turnier auch angeguckt. Also ja, es ist viel Prominenz da und wie gesagt, man sieht da die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, fast schon mit Gewissheit, weil da sind die Besten aus den besten Nationen da, so die Stars von morgen bei den German Junior.
Hast du, außer das indische Mädchen, hast du einen ein, zwei Namen, die du jetzt schon mal droppen kannst, wo wir dann uns in 3 Jahren unterhalten, weil die das ihr erstes World Tour Turnier gewonnen haben?
Boah, nee, das tatsächlich gar nicht. Also dafür war es auch, ich habe dann auch wenig Spieler irgendwie über mehrere Runden da im Detail verfolgen können. Und es war erstmal so dieser Eindruck so, wow, jeder Chinese, der hier jetzt spielt, der ist ja schon so gut. Und das auch das Spiel an sich, ich war die Woche vorher ja bei den German Open, ist super ähnlich. Also es sind extrem lange Ballwechsel, es geht extrem viel über das Schiebespiel, über Geduld, warten, bis der andere den zum ersten Mal vielleicht ein bisschen schlechteren Lift oder einen dummen Ball ans Netz spielt. Und ansonsten super viel Speed, viel auch, die Halle ist extrem langsam dort, von daher wenig Punkte jetzt auch aus dem Hinterfeld durch Schlaghärte ist eine Halle in Berlin, kommt man nicht sonderlich weit auf dem Level schon mittlerweile. Aber einfach, also krasse Physis, krasse Athleten da schon von den Top-Nationen. Und ich könnte jetzt, also wie gesagt, die Inderin, die ist allen sofort ins Auge gestochen, weil die auch sah auch aus wie ein 14-jähriges Mädel. Also die war nicht, war jetzt nicht so, dass man sagt, ja, bei der steht jetzt halt im Pass das so drin, sondern das hat wirklich auch so ausgesehen und die hat trotzdem dann auch Top-Koreanerinnen aus dem Turnier genommen und die war auf jeden Fall faszinierend.
Ja, jetzt auch in Kasa, also Indien, ich glaube sogar bei den Damen irgendwann wird das noch extremer als bei den Herren, ist mein Eindruck, dass die einfach, im Moment ist ja immer noch so, eigentlich bei den Herren haben sie noch mehr Masse, aber ich glaube in zwei, drei Jahren mache ich mir große Sorgen um das Damen-Badminton, in dem Sinne, dass es sehr, sehr Indien-lastig wird, weil was ich auch hier in Karlstadt, also da sind auch, also ja, jetzt so viele Damen und das Problem ja im Damensport ist ja ein bisschen, dass da die Breite nicht so groß ist wie jetzt bei den Herren. Das heißt, andere Nationen haben da jetzt nicht so viele zum, sagen wir mal, entgegenstellen. Ich glaube, es kann schwierig werden für andere Länder gegen Indien, wenn es so weitergeht. Ich glaube, das ist erst der Anfang.
Ja. Ja, gut möglich. Genau, was im Dameneinzel auch noch ein bekannter Name, der gewonnen hat, die Schwester von Kudla Vutvitizan.
Oh, ja, stimmt.
Die hatten wir, glaube ich, auch schon mal im Rahmen der Jugend-WM, wo sie auch recht weit gekommen ist, thematisiert. Die kann auf jeden Fall auch spielen.
Ja, gut, aber ist ja im Vergleich zu
und was ich vielleicht auch noch
schwach. Zu seiner
da ist auch schwer gegen anzukommen. So, was auch noch finde ich ganz spannend war, so wie die Nationen, die Unterschiede zwischen den Nationen zu sehen. Und da vor allem finde ich, ist Thailand auch rausgestochen, so, die im Dameneinzel auch wirklich sehr gut waren, die da viele Spielerinnen und neben Vitizan, die das Turnier gewonnen hat, relativ weit im Turnier hatten, die aber alles andere, also ganz anders waren als zum Beispiel jetzt die Koreanerin oder die Chinesin, die einfach unfassbare Power auch hatten, krasse Physis, auch da schon sehr, 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 sehr dicke Beine teilweise. Das war bei den Thailänderinnen, sah sehr, sehr grazil, sehr, sehr variantenreich aus. Also wirklich schön zum Zuschauen, auch so wenn man an Ratchanok zum Beispiel auch denkt, vielleicht für viele da auch ein Vorbild, die da vor allem sehr über eine richtig, richtig gute Schlagtechnik und smoothes, rundes Bewegen.
Ja, stimmt. Ich wollte dich nicht
erfolgreich.
Mein erster Impuls eben war, dich zu fragen, was du denn denkst, was so der typische thailändische Stil ist, weil bei anderen Nationen hat man das ja so, weiß man das ja schon so irgendwie fühlt. Also koreanisch, sehr physisch, sehr schnell, vor allem im Doppel. Viel hart, bei Indonesien einfach total verspielt, super am Schläger, bei Thailand ist es ja erstmal, den ersten Blick vielleicht nicht so, aber ja, vor allem im Dameneinzel gebe ich dir absolut recht, die haben eigentlich, würde ich sagen, alle ein sehr, sehr hohes Skill-Level, Und die haben ja auch gerade sehr, glaube ich, 4 in den Top 20, 15 so oder so in dem Bereich.
Ja, also ich fand bei denen allen, die ich gesehen habe, die waren extrem gut auch so aus dem Hinterfeld, wenn es so darum geht, einen Ball zu wischen. Auch mit einer super schnellen Bewegung, der dann ganz nah ans Netz fliegt. Ja, im letzten Moment Richtung ändern, Cross, Longline, ja. Und es sieht wirklich auch bei vielen wunderschön aus. Also es macht sehr viel Spaß, denen zuzugucken. Mhm. Bei, ja, jetzt Beispiel China, Korea, die halt auch so traditionsgemäß halt einfach sehr, sehr viel einfach über Physis, also die Qualität ist bei allen beeindruckend gewesen. So, da gibt's keinen, der irgendwie, ja, 2 leichte Fehler hintereinander macht oder die, auch bei den Doppeldisziplinen, die Bewegungen sind schon super kurz im Midcourt, es ist alles so präzise, was die Leute da machen. Der Ball geht halt auch wirklich immer knapp übers Netz, geht nah an die Linie ran außen. Das ist ja einfach so das Grundlevel. Jeder Schlag ist einfach erstmal, hat eine hohe Qualität und da gibt's nichts, wo irgendwie mal, ja, der Ball irgendwie zu lange ansteigt, der irgendwie deutlich ins Aus geht. Vor allem nicht, wenn der Ballwechsel nur ein paar Schläge dauert. Also ich habe auch einen mal mitgefilmt, einen Ballwechsel, und der hat direkt 90 Sekunden gedauert im Mixed. Und das war, ja, krasses Level. Also auch ab der ersten Runde, da gibt es dann natürlich auch viele, weil auch die Setzliste da noch nicht so aussagekräftig ist und auch im Jugendbereich ja viele Nationen nicht so viele Punkte dann teilweise haben. Da geht es dann schon auch ab der ersten Runde richtig zur Sache.
Weißt du, ob das jetzt, also wird German Junior noch in Zukunft stattfinden? Wird das ja nicht mal anders übernehmen? Weil es ist ja sehr aufwendig, sowas
sich zu. Ja, ich hoffe es stark. Also ich hoffe es wirklich stark. Ich weiß, dass jetzt gerade die Suche läuft nach einem Ausrichter. Okay. Und ja, ich würde mich, also das, da würde wirklich mein Herz bluten, wenn das nicht mehr stattfindet, weil das, glaube ich, cool ist. Ich weiß gar nicht, ob es ein vergleichbares Turnier irgendwo auf der Welt gibt im Jugendbereich, wo sowohl die besten Europäer als auch die besten Asiaten mitspielen. Ja. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also die Europäer sind ja eigentlich, ja, stimmt, Dutch ist die Woche davor ähnlich besetzt, aber auch, wie gesagt, das kann auch sehr, sehr viel geben den Spielern, oder ich glaube, das ist auch für deutsche Spieler erstmal cool und wichtig, so dieses Turnier vor der Haustür zu haben. Kann vielleicht auch für den Ausrichterverein, der das zukünftig macht, ja, einen Boost geben. Vielleicht irgendein Verein, der sagt, er möchte sich auf den Weg machen und richtig was auf die Beine stellen. Aber ja, man braucht auf jeden Fall schon mal einen großen Verein mit vielen, vielen Volunteers und vielen Händen, die mit anpacken. Also das kann jetzt nicht jeder kleine Verein mit einer Mini-Abteilung auf die Beine stellen, das wird nicht funktionieren.
Ja, also ab nach Obernzell nächstes Jahr. Nee, ich glaube, ich war zwar nicht da, aber ich glaube, da gibt es nicht groß genug Hallen. Das ist ja auch nochmal ein Problem. Du brauchst eine Riesenhalle erstmal.
Ja, die wird ein bisschen zu klein sein und die meisten Leute werden da wahrscheinlich auch dann häufiger mal hinten gegen die Wand springen. Weil da nicht so viel Platz im Hinterfeld bis zur Wand ist auf der einen Seite.
Ja, es wäre cool, wenn sich da jemand findet. Aber ja, ich kann es mir, also aktuell weiß ich nicht, ob mir jemand, fallen mir nicht so viele Vereine ein, gerade die das übernehmen können. Aber mal schauen.
Drücken wir die Daumen. Ja.
So.
So, haben wir es geschafft. Die Leitung nach Kasachstan war stabil genug. Yes. Ja, ich habe noch eine lustige Erzählung zum Ende. Ich war letztes Wochenende war ich in Belgien, auch bei einem internationalen U17-Turnier. Und da ist mir eine Spielerin besonders hervorgestochen, weil sie sobald sie einen längeren Ballwechsel und einen hart umkämpften Ballwechsel gewonnen hat, hat sie einfach Wuhu gemacht. Und das war wirklich extrem, extrem gut, weil ich gegen die Spielerin ein Spiel gecoacht habe. Und dann war ein langer Ballwechsel, geht vorbei und auf einmal höre ich nur dieses Wuhu und ich konnte erst gar nicht zuordnen, wo kam denn das jetzt her? So, wer hat mich erstmal umgeguckt und bis ich dann realisiert habe, dass die sich einfach selber mal ein Wuhu spendiert, wenn es läuft. Also das, ja, das fand ich auch gut. Man sieht immer wieder neue Sachen auch und definitiv der beste Sieges- oder der beste Punktejubel, den ich so in letzter Zeit live mitbekommen habe.
Kann es mir ein bisschen vorstellen. Vielleicht ja was wir über, kann ich auch mal über am Mittwoch vielleicht auspacken. Neben meinen Vorhandausschlägen, die Viktor Axelsen hoffentlich wieder nerven werden. Aber pssst.
Ja, überleg dir was Gutes.
Okay, Tobi, ich muss mich jetzt vorbereiten auf Viktor.
Ja. Macht, kannst ja irgendwie ein Bild oder eine Story posten. Schreib mal drunter Going for Gold. Und das verstehen dann alle,
nur diese
sobald
Folge.
Sie hier den Podcast gehört haben.
Gut, dann mache ich die Story aber morgen, damit ich den Leuten ein bisschen Zeit gebe. Weil wenn ich sie heute mache, dann vielleicht sehen die gar nicht genug.
Ja, ich schreibe drunter, Shuttle Talk, Listeners understand.
Okay. And come back stronger. Und ja, mein Flug geht ja schon in locker vor gegen 9,5 Stunden. Also ich habe auch gar nicht mehr so viel Zeit hier.
Okay, gut, dann wird es ein bisschen intensiveres Workout. Ja. Perfekt, dann kann nichts mehr schief gehen. Alles klar, an der Stelle, wie immer, für heute reicht. Und ich wünsche euch allen eine gute Zeit, dir einen guten Heimflug, Kai. Viel Spaß allen Leuten, die nächste Woche in Saarbrücken sind. Ich freue mich sehr. Mittwoch 19 Uhr ist schon fett in meinem Kalender eingestrichen. Genauso wie natürlich auch Dienstag 19 Uhr, die coole Abendsession. Und wir können ja, sollten wir auch, denke ich, auf jeden Fall über unseren Kanal teilen, wo dann die Spiele verfolgt werden können, wo es Streams gibt, wo... Es wird auf jeden Fall auch wieder eine fantastische Berichterstattung geben. Super, super Team, was vor Ort ist. Und auch da freue ich mich sehr drauf. Auch wenn, wie angesprochen, leider ja natürlich ein paar deutsche Größen nicht dabei sind. Aber das wird eine super Woche. Ich bin immer noch hyped. Und ja, nächste Woche gibt es dann die große Analyse und Nachbesprechung in unserem Podcast.
Yes, sir.
Oder Zwischenanalyse, wenn wir es mal pünktlich schaffen mit der Aufnahme.
Yes, Sir.
Gut, okay. Bis dahin.
Bis dann. Ciao. History
is made. Lin Dan has done it again. Malaysia's hearts are broken.
What a smash. How on earth did he get that back?